Heute mit Sebastian Sibi Hafner von der Band Itchy.
Man will natürlich immer noch mehr, aber man muss sich auch ganz oft zurücknehmen, und das machen wir auch, und sagen, hey, guck mal, wo wir sind. Weißt du, wir sind seit 19 Jahren eine Band, wir haben noch nie was arbeiten müssen in unserem Leben, so gefühlt, wirklich. Bei uns ist es keine Arbeit. Wir haben stressige Phasen und Phasen, wo extrem viel zu tun ist, aber wir machen halt eine Band. Wir sind eine Band. Das ist keine Arbeit für uns. Und was für ein Privileg ist das? Das hört sich so geschwollen immer an, aber wir leben unseren Traum seit Anfang an.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Sebastian Sibi Hafner von der Band Itchy im Redfield Podcast begrüßen zu können. Itchy haben gerade ihr 8. Album, ja, als Ob veröffentlicht, und das auf dem eigenen Label. Das existiert nun fast schon seit 9 Jahren. Und mit diesem konnte die Band in der Vergangenheit in bester DIY-Manier bis auf Platz 5 der deutschen Albumcharts sogar hervorstoßen. Ich bin gespannt, was die nächste Stunde bringt. Herzlich willkommen, Sibi.
Guten Tag, hallo.
Guten Tag. Wir haben eben kurz schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Ihr seid gerade mega schwer auf Promotour. Während der Release-Woche.
Ja.
Und ich war ehrlich gesagt positiv angetan und überrascht, dass das überhaupt noch so möglich ist.
In unserem Alter, meinst du?
Genau. Und darüber hinaus, dass man das wirklich noch so auch als deutsche Band macht. Also sich in den Bus zu setzen und dann wirklich komplett von Norden nach Süden, von Osten nach Westen zu reisen und auch diese ganzen Termine zu kriegen. Habt ihr das in der Vergangenheit schon mal gemacht?
Ja, tatsächlich haben wir das jedes Mal gemacht. Und das ist auch immer so ein Anspruch, den wir an unsere jeweilige Radio-Promo-Firma stellen, dass sie uns eine ordentliche Sendereise zusammenzimmert zum Release, weil... ja, also klar hat man natürlich mit Rockmusik generell nicht so die Tür offen in allen Radiosendern, die es so gibt. Und umso wichtiger finde ich, dass man dann halt ein paar Interviews, paar Album der Woche Vorstellungen und so weiter bekommt, ja, und einfach mal sich zeigt. Und es ist ja auch so ein bisschen Genugtuung, wenn man ein Jahr lang an einem Album gearbeitet hat, und dann darf man raus und darf man davon erzählen und Leute haben Interesse. Und es ist tatsächlich so, dass da wirklich Interesse vorherrscht, und da machen wir das eigentlich gerne.
Wie lange ging die jetzt, oder wie lange geht die Tour?
Insgesamt fast 2 Wochen.
Seid ihr nonstop unterwegs?
Genau, einmal so krass. Deutschlandrunde.
Ja. Und wie viel Vorlauf steckt da so drin? Wann habt ihr angefangen, die zu planen?
Das hat unsere Radiopromo, wie gesagt, gemacht. Natürlich haben wir auch mittlerweile nach all den Jahren auch viele eigene Kontakte, die wir dann natürlich auch wieder reaktiviert haben. Also so ein paar, 2-3 Monate wird da schon drin gesteckt haben.
Okay, krass. Lass uns doch mal kurz vorne anfangen, damit auch die Hörer, die euch vielleicht, ich kann gar nicht vorstellen, dass es die gibt, aber die euch vielleicht noch nicht so gut kennen. Ihr seid 2001 gestartet, also so offiziell.
Genau.
Und habt dann, wenn ich das richtig gesehen habe, relativ zackig einen Labelvertrag unterschrieben bei einem Sublabel von Sony BMG.
Ja, das war so 2005 oder also Ende 4, glaube ich, haben wir den unterschrieben. Und bis dahin haben wir aber auch schon tatsächlich 200-300 Shows gespielt. Also wir hatten wirklich von Anfang an da alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben auch die Band quasi in der Schule noch gegründet und sind dann, ja, haben gesagt, hey, lass uns das versuchen. Weil wir wussten alle sofort, das ist irgendwie das, was wir machen wollen. Und nichts anderes, wenn möglich, bis zum Lebensende, so blöd sich's anhört. Und deswegen dachten wir, okay, nach der Schule, nach Zivildienst, jetzt probieren wir das einfach mal. Und dann am Anfang habe ich, als die anderen beiden noch Schule fertig machen mussten und Zivildienst, ich war so ein Jahr sozusagen früher fertig mit allem, dann habe ich mit unserem damaligen Manager, den wir über einen Emergenza Band Contest kennengelernt haben, auch ganz am Anfang, habe ich mit dem zusammen quasi Shows gebucht und Promosachen verschickt, was man halt so macht. Und ja, dann haben wir eben echt viele Shows gespielt, und nicht nur in unserer Umgebung, sondern halt ganz Deutschland, Österreich, Schweiz schon. So, dass wir, als wir den Plattenvertrag dann unterschrieben haben, 3-4 Jahre später, dass wir da echt schon, ja, eine gestandene Band, sag ich mal, waren und einiges an Live-Erfahrung hatten.
Glaubst du, das ist heutzutage noch möglich, so in 2-3 Jahren so viele Shows zu reißen?
Gute Frage. Das kann ich gar nicht beantworten. Ich würde es auf jeden Fall jeder Band empfehlen, das so zu probieren, weil das hat uns schon sehr viel gebracht.
Klar.
Und auch im Nachhinein, also man hat dann einfach alles mitgemacht. Man hat auf jedem Boden geschlafen, den es so gibt. Man hat in jede Steckdose irgendwas eingesteckt, die so halbwegs aus der Wand hing. Das ist schon eine wichtige Erfahrung, finde ich.
Und wie kam dann der Kontakt zustande zu diesem Label? Das hieß Wear Armor Records. Also ich habe da auch eigentlich keine Infos weiter mehr zu gefunden.
Ja, also tatsächlich hieß das Label XL Records. Das war so das Sublabel von Sony. Der Kontakt kam von unserem damaligen Produzenten. Er war mit dem Geschäftsführer, ich glaube, studieren. Und so war eben der Kontakt da. Und dann hat er immer wieder mal unsere neueste Demo-CD hingeschickt. Mhm. Und irgendwann hat es dann halt mal tatsächlich dann geklappt, dass sie sich auch mal treffen wollten und haben das dann gemacht. Und beim Label war George Glück, war der Gründer. Und das eigentlich hat's nicht gepasst, dass so ein Label uns signed, eine Rock-Newcomer-Band, weil die hatten damals Sarah Connor, die hatten Texas Lightning, H-Blocks, aber H-Blocks eben auch, weil alte Kontakte da waren und so. Und Where Are My Records wurde dann eigentlich nur wegen uns gegründet, sodass dass wir als Newcomer-Band jetzt nicht beim Sarah Connor-Label, sondern eben bei der Rock-Division sozusagen sind.
Alles klar, krass. Und wie ist das dann so, wenn man dann in jungen Jahren bei sowas unterschreibt, dann hat man sicherlich auch das Gefühl, jetzt geht's richtig ab.
Natürlich, dann ist man sofort im siebten Himmel und denkt, alles klar, in zwei Jahren bin ich der krasse Rockstar.
Ja.
Nee, also was gut war bei dem Label, muss man wirklich sagen, dass also das Team war total super, sehr jung und die wollten uns wirklich aufbauen. Also das war auch zu der Zeit schon relativ abnormal, dass ein Label wirklich so auch Zeit investiert und jetzt nicht mit der ersten Platte den riesen Erfolg haben muss, sonst wird die Band gedroppt.
Ja.
Und das erste Album wurde auch eher normal, sag ich mal, gearbeitet. Da wurde es nicht übermäßig viel reingesteckt, was aber gut war für uns. Und dann dementsprechend sind auch die Erwartungen natürlich nicht so hoch, dass es auf Platz 10 charten muss, sonst seid ihr weg.
Ja, das zweite Album ist allerdings dann schon gechartet, nämlich 2007. Auf Platz 68, wo ich mir dann auch vorstellen kann, als junge Band, auch da denkt man auch so, was jetzt los? Damals würde ich mal behaupten, hatte das auch vielleicht noch einen anderen Stellenwert als heutzutage. Und dann das dritte Album ging ja sogar auf Platz 39 der Charts.
Also 2007, das war schon, uns ging es eigentlich immer nie so um die Charts, wahrscheinlich dem Label mehr als uns.
Ja.
Und ich sag mal, Platz 68 war für das Label jetzt nichts Krasses.
Ja,
für uns war es natürlich mal toll, in den Charts zu sein. Aber 2007 war für uns eher krass, dass wir auf MTV rauf und runter liefen. Das war wirklich, wir hatten da eine eigene Sendung mit Matzen zusammen, MTV Bandtrip hieß die. Wir hatten die Videos auf Hot Rotation, wir waren bei MTV TRL im Studio live ein paar Mal. Wir hatten MTV Rockzone moderiert, waren bei dem European Music Award, haben da gespielt und waren sogar nominiert für so eine Unterkategorie. Also das war wirklich crazy dort. Ich fand's interessant, wie schnell man sich dann aber an sowas gewöhnt, dass man zum Beispiel auf MTV läuft. Also ich weiß noch, erstes Mal, als Markus Kafka unser Video vorgestellt hat, bin ich zitternd vorm Fernseher gesessen und konnte es nicht fassen, dass der Typ jetzt, den man halt schon so lange im Fernsehen sieht, dass der jetzt unsere Band ansagt. Und ein paar Monate später war es wirklich so, dass ich beim Rumzappen, schon wieder unser Video, und habe ich weitergezeigt. Wirklich, das war wirklich, da gab es ein paar Monate, wo wirklich immer das Zeug lief. Ja. War interessant, absolut.
Aber waren das denn damals auch wirklich so war das so der Erfolgsfaktor, Fernsehen in erster Linie?
Man hat gemerkt, also es war nicht so, dass wir jetzt dadurch plötzlich irgendwie 5000 Leute auf den Shows hatten, also gar nicht. Da hat man sich vielleicht sogar ein bisschen mehr davon erhofft, so dass aber MTV war auch damals schon auf dem absteigenden Ast, da waren halt auch hauptsächlich Reality-Shows schon, also das war schon die Zeit, da war Musik zwar noch da, aber nicht mehr im Vordergrund. Und was man total gemerkt hat, wie anders Leute auf einen reagieren, nur wenn man im Fernsehen war. Also da waren auf den Shows teilweise halt vor allem dann Mädels, die Schnappatmung bekommen haben, wenn wir sie nach der Show irgendwie angesprochen haben oder wenn sie uns getroffen haben vor der Show. Also es war wirklich irre, da denken wir so, was ist eigentlich mit euch los? Wir sind nur die normalen Typen, bleibt doch mal locker.
Ja.
da merkt man, dass Fernsehen schon irgendwie eine andere Wucht hat, als jetzt irgendwie ein Zeitungsbericht oder eine Show oder Radio oder sowas.
Mhm. Okay, aber habt ihr denn neben dem Fernsehen noch andere Faktoren erlebt, wo ihr sagt, das war auch mega krass, da haben wir richtig gespürt, dadurch ging noch mal was?
Auf jeden Fall die Festivals, wir hatten da einige coole Festivals in Highfield oder Hurricane und so, und da waren wir sozusagen immer noch die Newcomer-Band für die Leute, aber irgendwie die Zelte, in denen wir dann da gespielt haben, immer halt die dritte Bühne oder so, die mussten halt abgeriegelt werden, weil sie zu voll waren. Und da hat man schon gemerkt, okay, da geht jetzt schon was. Hm. Und die Shows waren alles super und wir haben echt sehr viel gespielt. Wir hatten irgendwie, weiß ich noch, eine Nightliner-Tour, glaub 7 Wochen mit 4 Off-Days. Also völlig irre.
Irre, ja. Durch Europa war, dann, oder?
Da schon Österreich, Schweiz, hauptsächlich. Krass. Ich glaube, Niederlande noch und sowas. Das war auf jeden Fall ein mega Jahr. Total busy und total interessant.
Okay, krass. Wann war so der Punkt, oder war der da schon lange erreicht, wo ihr dann auch gemerkt habt, so, naja, das ist einfach so ein komplettes Vollzeitding?
Das hatten wir eigentlich schon von Anfang der Karriere so zumindest gelebt, weil wir wussten, hey, lass uns das mal probieren, dieses Bandding, aber dann müssen wir auch wirklich 100% reinstecken. Und eigentlich ist es auch ein bisschen dumm, so wahrscheinlich, so aus der Schule raus zu sagen, ja, scheiß auf alles, ich mache jetzt nur noch Musik und wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Aber ich glaube auch, dass das ein Schlüssel war, dass es geklappt hat, weil wir eben uns halt 100%ig fokussiert haben und nicht wie andere Bands. Es war so schade zu sehen, die Bands, die wirst du auch alle noch kennen, die mit uns so aufgekommen sind, die teilweise super waren, die aber irgendwann halt zerbrochen sind, weil dann ist der nach Berlin gezogen zum Studieren, der hat hier Familie gegründet, der hat das gemacht, oder war der Durchhaltewille nicht so da. Und das war bei uns eben der Vorteil, dass wir haben auf alles geschissen und nur das gemacht. Und das war schon eine riskante Entscheidung, aber glaube ich auch wichtig, dass es so geworden ist, wie es geworden ist.
Ja, das sehen wir auch immer wieder. Also das ist jetzt gar nicht, das verurteile ich jetzt quasi gar nicht, aber es ist so, man sieht halt viele Bands, die auch gut sind, die so einen Hype vielleicht auch haben oder wo es nach vorne geht, die dann dieses Sicherheitsdenken, ich weiß nicht, ob das dann so ein speziell deutsches Phänomen auch ist, wie gesagt, auch gar nicht wertend, aber die dann halt einfach aufgeben, wenn man dann, ihr seid ein Beispiel, viel gibt's das auch in den USA, wo man dann auch wirklich die Geschichten von den Bands kennt, die irgendwie dazu zu fünft in einem Motelzimmer pennen und da so richtig Dreck fressen, aber danach ja dann doch es schaffen, oder vielleicht auch nicht, aber dann irgendwie eine krasse Zeit hatten. Ne?
Ja, völlig. Also das ist aber auch so, wir hatten auch das Glück, muss man dann sagen, dass wir eigentlich 2005, 2006 schon davon leben konnten. Also wir waren da noch Anfang 20, wir hatten jetzt keine großen Ausgaben, wir haben noch zu Hause gewohnt, da hat man keine großen finanziellen Verpflichtungen und deswegen konnten wir uns aber, mussten wir nichts anderes machen. Wir haben mal am Anfang halt noch ein bisschen Regale eingeräumt hier im Supermarkt, 4 € Basis oder Zeitung ausgetragen. Aber 2005, Ende 2005 konnten wir wirklich davon leben, zumindest uns so viel auszahlen, dass es reicht. Und
das ist krass, weil das ist ja, 2005 kam das erste Album.
Ja, genau. Ja. Und wir haben halt echt viel gespielt und dann eben Gagen gespart, was auch natürlich ein Vorteil ist, muss man immer sagen, wir sind zu dritt.
Ja.
Das Geld durch 3 teilen ist besser als durch 5 oder 6. Ja, also klar. Als wenn du Ska-Band hast mit 7 Leuten, dann wird's schwierig. Ja,
okay.
Dann wär's wahrscheinlich auch jetzt noch schwierig. Und das ist schon auch ein Vorteil. Und eben das Durchhaltevermögen. Mhm.
Jetzt habt ihr das dritte Album, ging auf Platz 39 der Charts. Also wenn man das jetzt so als Barometer nimmt für Erfolg oder Erfolg in der Öffentlichkeit, war das Beste bis dato. Und trotzdem habt ihr dann das nächste Album dann selber veröffentlicht und euch ganz bewusst dazu entschieden, es selber zu machen. Da würde ich natürlich gerne mal wissen, aus welcher Motivation und aus welcher Situation das so entstanden ist.
Na, es ist jetzt alles verjährt, da kann man auch jetzt offen über alles reden. also 2007 waren wir immer noch bei Excel Records eben, We Are My Records. Und 2009 waren wir da immer noch, nur da wurde dann die Plattenfirma aufgekauft von Universal. Mhm. Und wir sozusagen mit aufgekauft. Und wir waren immer noch beim selben Team so, aber die hatten dann halt andere Chefs, denen sie berichten mussten. Und Universal, für die waren halt wir irgendein Act von vielen, auf den sie jetzt vorrangig keinen Bock hatten. Die hatten dieses Label halt wegen Sarah Connor, Texas Lightning und so weiter gekauft. Ja. Und ja, dann wollten die natürlich unseren guten Vertrag neu verhandeln.
Ja.
Und wir wussten damals eigentlich schon, was wir wollten und was wir nicht wollten und haben dann natürlich uns, nee, das machen wir nicht. das behalten wir, na, die Rechte behalten wir auch. Nee, das geht nicht. Und die dachten halt auch, was ist jetzt mit dieser jungen Band plötzlich los? Und dann hat sie das tatsächlich hingezogen, diese Vertragsverhandlung. Das war auch tatsächlich eine ganz schlimme Zeit für uns, weil wir hatten unser Studio schon gebucht für dieses dritte Album bei unserem Haus- und Hof-Produzenten, ein guter Freund. Und irgendwann kam dann der Anwalt, es ging halt von Anwalt zu Anwalt, ja. Der Vertrag wurde halt immer wieder ein bisschen umgeschrieben und so. Und irgendwann kam halt der Studiotermin, der angesagte, den natürlich jeder geblockt hat, und verstrich dann auch, weil halt die Verhandlungen noch nicht zu Ende waren. Und das war mit einer der schlimmsten Phasen überhaupt,
glaube ich,
weil man ist da so hilflos. Ich hatte wirklich physische Schmerzen, weil man sitzt da und man kann nichts machen. Man ist darauf angewiesen, dass der eine Anwalt aus dem Urlaub endlich kommt und den Vertrag wieder an den anderen schickt, ja. Und der wieder was mit uns spricht. Und alle drumherum werden nervös und sauer teilweise, weil sie natürlich auch ihr Leben dementsprechend planen müssen. Und das war ganz schlimm. Und irgendwann haben wir es dann aber hinbekommen, haben das Album aufgenommen und es kam dann bei Universal eben raus. Aber man hat gemerkt, dass wir nicht wirklich Bock auf dieses Konstrukt hatten und Universal hatte auch überhaupt keine Priorität, also wir hatten auch keine Priorität für Universal, logischerweise. Und dann ist es gut über die Bühne alles gegangen, aber danach wussten wir, okay, da muss man was ändern. Das hat jetzt für die Zukunft auf jeden Fall keinen Sinn mehr. Und dann ja, dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Suchen wir neue Labels oder machen wir es vielleicht selbst? Weil unsere guten Freunde von den Donuts, die hatten 2 Jahre davor, glaube ich, denselben Schritt gewagt, ein eigenes Label zu gründen. Und wie gesagt, wir sind sehr gut befreundet, sind auch viel im Kontakt und hatten da auch oft auch Kontakt deswegen. Und wir hatten gemerkt, okay, wir haben jetzt eine bestimmte Fanbase uns aufgebaut. Das passt alles. Vielleicht macht es wirklich Sinn, diesen Schritt zu gehen. Und dann haben wir tatsächlich unsere eigene Plattenfirma gegründet, Findaway Records, und haben im selben Schritt auch unsere ganzen Rechte von den 3 Alben davor zurückgekauft.
Richtig gekauft?
Mhm. Krass. Ist alles jetzt unseres oder war alles dann unseres? Es war auch ein wahnsinniger Schritt, weil da geht's schon um eine ordentliche Summe und das ist schon ein Gamble. Und zum einen toll, dass wir überhaupt die Chance hatten, weil andere Labels lassen das nicht zu. Das haben wir dann gemacht und haben uns da echt eine Riesensumme aufgehalst. Und das Geile war, dass 3 Tage später kam eine Anfrage von Suzuki rein, ob wir den Titelsong für die neue Suzuki TV-Kampagne beisteuern wollen. Ja. Und das war ein Song von denen, die wir gerade zurückgekauft haben.
Okay, krass.
Und da kam dann Geld rein und das hat sich ungefähr gedeckelt mit dem Geld, das wir ausgegeben haben. Und es war so, danke lieber Gott, es war ein Zeichen von oben, dass es die richtige Entscheidung war. Und dann hatten wir das eigene Label und dann ging's weiter.
Das klingt jetzt alles so total abgeklärt. Und
ist es nicht.
Und auch sehr schlau. Habt ihr das alles euch alleine ausgedacht oder seid ihr da jetzt neben einem Anwalt auch wirklich beraten, auch strategisch beraten worden in der Zeit?
Wir hatten oder haben immer noch unser Management, Biggie Dinter, die war ursprüngliche Pressesprecherin bei unserem alten Label und ist dann quasi als Manager zu uns übergegangen. Und wir hatten ja mittlerweile auch einige Kontakte gesammelt und haben uns natürlich da beraten lassen, logischerweise. Weil das ist jetzt nicht so der Schritt, den man sagt, du gründen wir kurz ein eigenes Label und kaufen für die und die Summe unsere Rechte zurück. Das muss man sich schon durch den Kopf gehen lassen. Aber auch da, weißt du, ist unser Leben, das ist unser Beruf, da steckt 100% unserer Leidenschaft drin. Da steckt man auch alles rein an Energie und an Überlegungen und da geht es um so viel, deswegen macht man sich da einen Kopf und kommt dann da gut dabei raus, in dem Fall.
Wenn jetzt diese Kampagne nicht gewesen wäre, das habe ich mir in New York gefragt, wo bekommt man denn überhaupt, das ist ja auch eine Firma, die man startet, man muss alles vorfinanzieren, woher habt ihr denn sonst das Startkapital genommen oder hättet das genommen?
Wir sind Schwaben, das heißt, wir können sparen oder mit Geld umgehen sozusagen und gucken darauf, dass wir es nicht irgendwie verprassen. Deswegen, das haben wir schon immer von Anfang an so gemacht, hey, wir zahlen uns sozusagen Gehalt aus, aber jetzt nicht extravagant hoch, sondern einfach so, dass es für jeden ordentlich reicht und der Rest wird auf dem Bandkonto belassen.
Das waren wirklich Eigenmittel?
Ja, ja.
Krass. Eigenfinanziert.
Absolut.
Wahnsinn.
Ja.
Was war damals der schwierigste Schritt oder der langwierigste Schritt, als ihr das Label gegründet habt, was ihr vorher gar nicht so bedacht habt? So aus wirtschaftlicher Sicht oder Business-Sicht?
Aus wirtschaftlicher Sicht, es war jetzt gar nichts Schlimmes. Natürlich ist man muss sich bewusst man muss sich dem bewusst sein, dass man erstmal alles vorfinanzieren muss. Also wenn man eine Platte aufnimmt, dann zahlt man den Produzenten, dann zahlt man die Produktion, dann zahlt man die Werbung, erstmal alles, das zahlt man einfach selbst. Und dann kommt natürlich das Geld auch an einen zurück, weil das merkt man, wenn man bei einer großen Plattenfirma ist, da kommt halt gar nichts zurück. Bis man da mal recouped hat, sprich die Ausgaben des Labels zurückgezahlt hat, vergehen Jahrhunderte vielleicht, wenn man nicht gerade einen Mega-Erfolg hat. Und dieses Vorfinanzieren ist natürlich auch so eine Sache, da braucht man erstmal Kohle. Aber dann kommt natürlich auch wieder Geld rein, wenn das Album sich ordentlich verkauft. Mhm. Und wenn man auf Tour geht, kommt natürlich auch Kohle rein. Also wir sind da aber wirklich so aufgestellt, dass wir da schon ordentlich planen. Mhm. Und wir stellen da irgendwie 1, 2, 3 Jahrespläne auf und kalkulieren, und das können wir ausgeben, das können wir uns leisten, das nicht. Mhm. Also da sind wir schon, sehr mit Nachdruck dran.
Okay. Und jetzt habt ihr das Label damals selber gegründet. Wie seid ihr die Vertriebsfrage oder die Vertriebsstruktur angegangen? Wie schwierig war das?
Da haben wir natürlich auch uns Tipps eingeholt, und dann haben wir uns halt mit Vertrieben getroffen. Und das ist eigentlich, das war schon immer bei uns so, dass wir, wenn wir uns einen Partner gesucht haben, in welcher Richtung auch immer, es war immer wichtig, dass der Partner richtig Bock auf uns hat und dass der für das Projekt brennt, so plötzlich und so abgedroschen sich das anhört. Aber solange, wenn jemand für eine Sache brennt, dann macht er auch gute Arbeit. Und dann ist es auch erstmal egal, ob das jetzt ein Riesenpartner ist mit viel Kohle und viel Connections, oder ob es vielleicht ein kleiner ist mit wenig Kohle und wenig Connections. Aber wenn jemand richtig Bock hat, dann bringt es dir im Endeffekt viel mehr, als wenn du irgendwo bei einer großen Firma keinen hast, den du eigentlich interessierst. Mhm. Okay. Und so haben wir alle Partner immer ausgewählt, sei es Management, sei es Vertrieb, sei es Produzent, sei es die ganzen Promotion-Abteilungen für Radio, Fernsehen, Presse, Print und so weiter, online.
Wie sieht eigentlich aktuell so euer Setup aus? Also ihr macht das ja nicht alleine.
Wir haben ein Management, das ist zweigeteilt auch. Das ist zum einen eben die Biggie von früher noch, und zum anderen der Nico Prade aus Berlin. Und die teilen sich so ein bisschen auf. Biggie ist eher so die Koordinatorin, Administration, was Finanzen und so angeht. Und Nico ist der kreative Kopf, der auch eben viele Connections hat und von einem Meeting zum anderen rennt und hier Kontakte knüpft. Und so haben wir das uns aufgebaut, weil das eine ganz gute Mischung so ist aus, ich sag mal, konservativen Werten und hier proaktiven Herangehensweise.
Und dann schaltet ihr quasi auf Bedarf bei so Promokampagnen dazu, Promo-Firmen dazu.
Genau, dann guckt man halt vor einem Album-Release, erst guckt man, wo nimmt man es auf, mit wem.
Ja.
Und dann schaut man, welchen Vertrieb nimmt man, für online, für physische Produkte. Und dann schaut man, was möchte man haben? Möchte man eine Firma haben, die versucht, dass man im Fernsehen stattfindet oder im Radio oder eben online oder in Printmedien, und dann bucht man sich die verschiedenen Pakete so dazu.
Dann habt ihr selber 3 Alben erstmal auf dem eigenen Label veröffentlicht, und was war so in dieser Zeit, das waren ja ein paar Jahre, was war so das härteste Learning, was ihr dann so gemacht habt, gerade durch selber machen?
Dass man immer noch da gibt's ganz viele Learnings. Zum einen, dass immer Zeugs schief geht bei allen und dass man von Album zu Album dazulernt.
Ja.
Dann, dass man auf der einen Seite Vertrauen haben muss in die Partner, dass sie ihre Arbeit gut machen, auf der anderen Seite aber auch irgendwie noch den Überblick behalten muss und auch nochmal wirklich immer prüfen muss, wird alles gemacht. Weil im Endeffekt sollte jemand die Arbeit nicht wie gewünscht machen, dann sind wir, die drunter leiden.
Ja.
Und wenn man, wie gesagt, wenn einem diese Sache so wichtig ist, dann will man nicht, dass irgendwie Fehler gemacht werden. Was immer wieder auch natürlich zu Konflikten führt, weil wir schon immer eine Band waren und auch sind, die überall das letzte Wort haben will, die überall halt ihre Augen drauf hat und ihre Finger. Und das kann natürlich schon ein bisschen ermüdend für unsere Partner sein, aber so sind wir einfach, und uns ist es halt so extrem wichtig. Deswegen wollen wir auch überall mitsprechen.
Mhm. Okay. Und 2005 habt ihr das Album Six veröffentlicht. Das ging dann
15.
Richtig, 2015, genau. Genau. Six, das ging auf Platz 5 der Charts sogar. Also das war so bislang die Höchstmarke, und ist ja wirklich krass, Top 10. Was war da so? Also du hast gesagt, früher so war Fernsehen ein Riesending. Was war damals, das war vor 5 Jahren, war damals so die Hauptargumente, warum das so erfolgreich wurde?
Also man muss bei Charts, wenn man ehrlich ist, einfach relativieren. Wir sind jetzt so lange dabei, wir wissen, wie Charts zustande kommen. Wir wissen, was es heißt, im Jahr 2020 auf einem Platz zu sein und 2001.
Ja.
Das hat einfach nichts miteinander zu tun. Und es ist auch einfach ist von so vielen Faktoren abhängig. Wie viele andere Releases gibt's in der Woche? Wer released? Ist gerade Michael Jackson gestorben? Dann sind mal die ersten 20 Plätze schon belegt. Dann kannst du rausbringen, was du willst. Also es sind so viele Faktoren, die da reinzählen. Und ehrlich gesagt sind Charts für uns ziemlich unwichtig geworden. Klar ist es mega, wenn du auf Platz 5 bist. Und das ist einfach, wenn du es dir überlegst, in der Woche hat es nur 4 Alben gegeben, die öfter verkauft werden als dein eigenes. Das ist krass. Aber man darf es auch nicht überbewerten, weil im Endeffekt ist es mir wichtig, dass die Leute auf unsere Shows kommen. Und also man könnte jetzt unsere Chart-Historie wirklich bewerten. Also ich kann ja sagen, bei dem Album davor, 2013, noch auf Platz 27, da hatten wir einfach riesen Pech, weil ich glaube, in der Woche waren in den Top 50 25 Neuansteiger.
Ja.
Und halt auch Riesen-Acts.
Ja.
Dann hast du halt Pech und dann bist du halt auf Platz 27 mit ordentlich Verkäufen. Und bei dem Platz 5, da hatten wir Glück. Da waren wenige Neueinsteiger und wenn dann kleinere Bands und da hatten wir eben Glück. Ist der Linkin Park-Sänger in der Woche gestorben.
Ja.
Dann waren schon mal 6 Linkin Park-Alben vor uns. Mhm. Also was ist so, ist es immer irgendwie, ja, geht's mal hin und her. Aber wie gesagt, gestern, wir sind ja gerade in der Release-Woche, gestern hat mir Alex von Donuts, hey, was geht mit Trendcharts? Und hat mir dann die Zahlen geschickt und gesagt, mir ist es echt egal, mir ist es wirklich egal. Und dann hat er mir später noch irgendwie, ja, es sieht aber irgendwie doch ganz gut aus und hier und ich, ja, ist mir egal. Und ein paar Minuten später kam dann eine Mail von unserem Booker, der sagte, hey, Nürnberg gibt's nur noch 50 Tickets. Und das ist das, was mir wirklich wichtig ist. Charts, okay. Egal.
Dann fragen wir mal anders. Aber es ist ja trotzdem immer noch so eine Art Promo-Tool für gewisse Gewerke.
Ist es.
Beim Booking zum Beispiel. Ne? Also ja. Das würde mich dann schon interessieren, weil ihr könnt das eigentlich sehr gut auch über die Jahre sagen, weil ihr so viel damit in Berührung gekommen seid. Was bedeutet das denn, wenn man eine Chartplatzierung hat? Du sagst, für mich selber ist das jetzt gar nicht so wichtig, aber für so einen Booker, für so einen Manager, für jemanden, der so Business-Kontakte knüpft, wie wichtig ist das für den und was kann er damit machen?
Das ist eine gute Frage, weil also ich muss sagen, ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, wie man es vielleicht annehmen mag. Es ist nicht so, dass uns nach dem Platz 5 alle die Türen eingerannt haben, dass wir alle riesen Festivals, super Slots hatten und es uns mit Geld zugeschüttet haben. Überhaupt nicht. Und es ist natürlich eine tolle Meldung für uns und eine tolle Meldung, wenn der Manager hier, das ist eine Top-5-Band, aber ob es wirklich so viel zählt, was der andere schauen nur auf YouTube-Plays, andere schauen nur auf Spotify-Zahlen, andere schauen nur auf Facebook-Fans oder auf Instagram-Likes. Ich glaube, das ist einfach so ein Gesamtpaket.
Okay, also du siehst da jetzt auch gar nicht so die große Verbindung. Also dass du sagst, naja, Top 5 haben wir geschafft, danach haben wir irgendwie da und da Headliner gespielt und das...
Nö, ich glaube nicht.
Okay, krass.
Also vielleicht gibt's, also man kann es ja auch nicht, also es sagt ja auch kein Booker, hey, als ich gesehen habe, ihr seid Top 5, habe ich euch gebucht. Das kriegt man ja auch so nicht mit.
Hätte ja sein können, dass ihr dann sagt, boah, aber in dem Jahr, das war schon außergewöhnlich dann in gewissen Bereichen.
So wirklich bewusst wahrgenommen.
Okay, krass.
Also es hat bestimmt nicht geschadet, so kann man sagen. Aber es ist nicht so, dass es krass war. Ich glaube, wenn man mal auf 1 oder 2 ist oder so, dann ist es noch was anderes.
Du musst mal anders fragen, weil du sagst jetzt aus einer sehr, sag ich mal, guten Position heraus, weil ihr wart eigentlich oft drin in den Charts und ich würde auch gar nicht so viel drauf rumreiten. Frag ich mal anders, weil wir gucken auch immer in die Zukunft. Wenn du sagst, das ist alles gar nicht so wichtig und naja, ich sehe auch gar nicht da so die Hebel für andere Bereiche. Und gerade wenn man dann sich überlegt, wie gehen Vertriebsstrukturen in Zukunft weiter? Ihr macht jetzt ein Album Vorverkauf ganz stark über euren eigenen Store, der von den Merch Cowboys betreut wird, die quasi so eine Art Fulfillment-Dienstleister sind. Ist da denn nicht dann eher die Zukunft, dass man sagt, komm, wir machen das alles selber, wir kanalisieren quasi alle Fans in unseren eigenen Store?
Doch, das ist auch das, was wir dieses Mal gemacht haben oder versucht haben. Wir haben zum Beispiel, wir haben so eine Special Edition mit Rucksack und Siebdruck, eben so eine Box sozusagen. Und die haben wir dieses Mal auch gar nicht an Amazon oder sowas gegeben. Die haben wir einfach direkt in unserem Shop gelassen, weil wir die Leute auch erziehen wollen dazu, dass sie in unseren Shop gehen. Und da gehen ganz sicherlich etliche Einheiten verloren, weil Leute bestellen halt bei Amazon mit einem Klick, fertig, einfach. Da muss man sich nicht anmelden oder irgendwas noch machen. Das ist uns schon bewusst, aber wie gesagt, uns ist es auch nicht so wichtig, ob wir es da auf Chartplatz 27 oder 23 oder 45 oder 2 einsteigen.
Na, aber könntet ihr euch zum Beispiel vorstellen, in Zukunft, wenn man jetzt sagt, na gut, der stationäre Handel verliert an Bedeutung, gut, da gibt's noch Amazon, vielleicht hier und da noch jemand, in Plattenläden, so schön das auch ist, gehen auch irgendwie immer weniger, oder so schlecht das auch ist, gehen immer weniger Leute, so in Zukunft ist es für uns auch kein Problem, wenn das nur bei uns erhältlich ist.
Ja, also das wäre überhaupt kein Problem. Man weiß eh nicht, wie sich alles entwickelt.
Da bleibt ja auch mehr hängen, ne?
Absolut. Ja. Und ich frage mich auch, also das ist eine berechtigte Frage, wie lange gibt's noch CDs?
Genau.
So. Ja. Vielleicht ist es unsere letzte CD, die wir rausgebracht haben gerade, weil in 3-4 Jahren oder so gibt's vielleicht keine mehr. Also das ist ja jetzt schon so, dass viele sagen, ich habe gar kein Abspielgerät mehr für eine CD. Ja. Und Streaming ist ja auch sehr bequem und hat seine Vorteile. Deswegen dann muss man echt mit der Zeit gehen und gucken, was sich so ergibt.
Aber verkaufen, egal was es ist, werdet ihr ja trotzdem weiterhin Sachen. Ob es Merchandise, Rucksäcke, Schallplatten, wie auch immer. Also so diese, der Fan möchte ja schon gern was im Regal stellen. Und das ist definitiv was, womit wir uns ja auch beschäftigen. So dieses, naja, die Band, das Label, also speziell die Band, die hat ja den Zugriff auf die Fans und egal, ob die jetzt dahin gehen sollen oder da oder das, machen die ja letztendlich. Ja. Und wir sehen es ja auch so ein bisschen, im Grunde genommen, wenn wir die Hälfte verkaufen, haben wir, also jetzt mal Milchmädchenrechnung, wenn wir die Hälfte selber verkaufen, haben wir genauso viel Income letztendlich, wie wenn wir das über den Vertrieb gehen lassen, weil natürlich der Vertrieb und auch der Handel mitverdienen muss, so, zu Recht ja auch. Ja. Und genau, das ist für uns einfach so, wo wir immer jetzt in Zukunft schauen, so, wo gehen die Vertriebsmodelle hin und aber auch, wie reagieren Bands drauf? Ihr seid ja sicherlich nochmal so ein anderer Fall, weil ihr sehr eigenständig seid, aber wie schätzt du das denn, ihr seid ja stark vernetzt bei anderen Bands ein, wie würden die das sehen, wenn ihre Sachen gar nicht mehr im Handel stehen und man denen sagt, ja, machst du einfach alles komplett selber?
Eine gute Frage, wie eine neue Band, die rauskommt, das so anzieht.
Oder auch eine, die es schon ein bisschen länger gibt.
Ich glaube, eine Band muss sich überlegen, was will sie, was ist ihnen wichtig. Und uns ist zum Beispiel wichtig, dass die Leute auf die Shows kommen. Und dass die Fans eine Möglichkeit haben, irgendwo eben Sachen zu bekommen. Und zwar gute Sachen zu einem ordentlichen Preis. Das ist ja auch sowas. Wenn man bei Amazon irgendwas reinschickt, dann machen die den Preis. Das war auch sowas, weshalb wir mit der Box jetzt bei uns geblieben sind. Weil dann denken sie halt, ja, die Box 40 Euro und dann steht sie bei Amazon drin 49. Und dann denken wir, oh toll, unsere Fans, jetzt ziehen wir unsere eigenen Fans über
Über den Tisch.
Über den Tisch, genau. Ja, das ist alles so, weißt du, mit dem Streaming, mit allem, das sind so viele Fragen und man kann es nicht richtig oder falsch beantworten. Ich glaube, eine Band muss einfach in sich reinhören und überlegen, was möchte ich? Möchte ich, dass ich überall zu finden bin? Ist es mir wichtig, dass meine Fans wissen, wo sie mich finden können? Will ich maximal Kohle rausziehen? Will ich maximal Reichweite? Das sind so Überlegungen und da denkt, glaube ich, jeder anders.
Okay, wenn du sagst, euch sind die Shows besonders wichtig, würde mich mal interessieren, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber vielleicht kannst du das so prozentual so ein bisschen einordnen. Eure Haupterlösströme, ich nehme an, es geht da um Gagen, Tonträger, Merchandise, auch Verlag so, kannst du das so grob einordnen, prozentual, wie diese Erlösströme für euch sind? Damit man nochmal sieht, so wie wichtig was, welche Bereiche sind?
Also der größte Bereich ist auf jeden Fall Live-Einnahmen, sprich Gagen. Und dann glaube ich, also klar, solange man noch Produkte verkauft, wie LPs, Boxen, CDs, dann ist es schon eine Einnahmequelle, aber du hast natürlich auch erstmal alle Ausgaben.
Genau.
Also ob denn da was hängen bleibt, ist die andere Frage. Einnahmen sind dann schon ordentlich, aber die Ausgaben eben auch, wenn man möchte, dass der Release auch von allen wahrgenommen wird. Du kannst natürlich auch eine CD billig aufnehmen und ohne Werbung in den Laden stellen, dann kostet es nichts. Aber wir wollen natürlich, dass Leute davon Kenntnis nehmen. Und Merchandise ist auf jeden Fall noch ein Punkt, der einige Einnahmen generiert. Wir haben jetzt überlegen uns halt auch besondere Sachen, haben jetzt so ein Merchandise-Shop-Takeover gemacht, wo dann Leute noch irgendwie Sachen aus dem Proberaum, Raritäten mitbekommen können und so. Man muss da ein bisschen kreativ halt bleiben. Und das ist auf der einen Seite, kriegen wir natürlich Einnahmen, logischerweise, aber man macht auch den Leuten braucht einen Spaß und macht irgendwie besondere Sachen und die Fans freuen sich ja auch über besondere Dinge. Und ja, also GEMA-Einnahmen sind natürlich auch noch da für die Songwriter.
Verlag macht ihr selber, ne?
Auch. Genau. den lassen wir administrieren, also jemand, der jetzt drüber schaut, aber Verlag machen wir selbst. Genau, also im Endeffekt finde ich schon wichtig, ne, natürlich bist du auf der anderen Seite ein bisschen, aber dass die Band halt so viel wie möglich selbst behält, ist einfach,
ja,
ist einfach wichtig.
Darfst du ruhig sagen.
Und das, damit sind wir gut gefahren.
Ja.
Wir haben bestimmt auch Leute immer angepisst mit dieser Einstellung, aber es ist einfach, keiner fühlt natürlich diese Leidenschaft wie die Band selbst. Kein Außenstehender weiß, wie es in einem sich anfühlt und was man genau möchte. Deswegen ist es schon auch wichtig, dass man da alle Hebel in der Hand hat, um Sachen zu entscheiden.
Was ist denn für euch wichtiger, der Tonträgerverkauf oder der Merchandiseverkauf? Also was die Einnahmenseite angeht.
Ach so, das kann ich gar nicht sagen. Ist vielleicht ähnlich, aber wie gesagt, beim Tonträger hat man mehr Ausgaben. Das heißt, der Gewinn ist auf jeden Fall beim Merchandise höher.
Mhm. Aber wenn ihr das jetzt den Gagen gegenüberstellt, ich gehe jetzt ganz stark davon aus, ich kenne keine Zahlen, aber dass Tonträger oder auch Merchandise im Vergleich verschwindend gering ist.
Wenn man verschwinden das, gering, aber es ist auf jeden Fall geringer.
Ja. Schon. Kannst du das prozentual einordnen?
Nee.
Okay.
Ich glaube, da müsst ihr echt lange überlegen.
Ja.
Nee, aber okay. Es ist schon auf jeden Fall um einiges mehr.
Ja.
Also die Gagen sind das der höchste Einnahme.
Okay. Alles klar.
Zweig.
Krass. Jetzt wollte ich nochmal eigentlich wieder ein Stück zu rückkommen. Wir haben uns so ein bisschen entfernt von eurem Fünfer-Album. Denn ihr habt ja, das wollte mich noch interessieren, weil ihr habt ja das Album Six veröffentlicht und parallel ein Buch.
Ja.
Da wurde natürlich sicherlich auch schon viel drüber berichtet. Was mich allerdings interessiert, ist eher die Frage, in welcher Struktur das so erschienen ist, beziehungsweise wart ihr da so im Buchmarkt auch richtig aktiv oder ging das dann doch auch mehr über den Tonträgerhandel?
Also das Buch kam so zustande, dass wir haben seit unserer allerersten Show haben wir Konzertberichte geschrieben.
Ja.
Sehr amüsant und in denen, also wir haben quasi 1000 Konzertberichte mittlerweile gesammelt und machen das wirklich immer noch. Und so ein Konzertbericht ist, sag ich mal, zu 5% über die jeweilige Show und zu 95% über das, was drumherum passiert an dem Tag und sonst in unserem Leben. Also ziemlich amüsant und muss ich auch sagen, gut geschrieben. Und da dachten wir, hey, irgendwie müssen wir was mit den ganzen Berichten nochmal machen. Da kann man natürlich online lesen, aber vielleicht können wir da was Cooles draus machen. Dann kam eben die Idee zu einem Buch und dann haben wir eben dieses Konzept so ein bisschen entwickelt, dass wir eine Art Ratgeber machen. Das Buch heißt auch How to Survive as a Rock Band. Sprich, eine Mischung aus Ratgeber, wirklich für junge Bands, auf was kommt zu an, weil wir haben ja wirklich, muss man sagen, alles erlebt, was man hier so erleben kann. Und auf der anderen Seite eben gespickt dann mit Beispielen aus unserem Bandleben und die sind eben zu größten Teil aus den Konzertberichten. So haben wir teilweise Sachen eben dann nochmal komplett neu geschrieben und eben aus unserem Fundus so geschöpft. Und es ist wirklich geil geworden, das Buch. Und das gab es als erstes Mal nur als Zugabe zu unserer Special Edition. Also da gab es dann eben diese CD 6 zusammen mit unserem Buch. Und das kam super an. Also die war dann auch in einer riesigen Stückzahl sofort ausverkauft. Und das Buch kam super an.
Ja.
Und danach haben wir dann das Buch nochmal ein halbes Jahr später wirklich auf den Buchmarkt gebracht. Mhm. Und das, so kann man also in jedem Buchladen, in dem man reinläuft, kann man auch das Buch kaufen. Wenn es nicht da ist, kann man es bestellen. Ja, und das war auf jeden Fall ein Produkt, auf das wir sehr, sehr stolz sind, weil es wirklich gut geworden ist und da hat auch noch niemand irgendwas Schlechtes drüber gesagt. Das ist echt cool.
Welche Schwierigkeiten, oder wenn du das vergleichst, Buchmarkt, Tonträgermarkt, hat dich da was erstaunt? Also ich meine, Buchpreisbindung ist ja auch so ein Fall, der eigentlich für Kreative eigentlich super ist, wenn man ehrlich ist.
So. Also wir haben gemerkt, dass es keinen Sinn macht, uns einen Buchverlag zu holen, weil sonst verdient man 0,0 Geld, sondern wir haben es dann schon über unsere eigenen Strukturen sozusagen gemacht, aber sind eben im Buchhandel angemeldet und also für uns hat sich da gar nicht so viel verändert, produktseitig.
Das war gar nicht so schwierige Herausforderung?
Nö, eigentlich gar nicht. Das in den Handel zu kriegen, das ist überhaupt nicht schwierig. Da zahlt man irgendwie keine Ahnung, 100 Euro, dann meldest du dich damit an und dann bist du quasi gelistet.
Okay.
Und dann brauchst du natürlich auch einen Vertrieb, aber das hatten wir ja auch. Und eher die Entstehung des Buchs ist natürlich ist mehr Arbeit, als man zunächst annimmt. Glaube ich. Sagt, hey, lass uns doch mal ein Buch schreiben. Ja, klar, okay. Und dann merkt man, ah, man muss dann doch viel Arbeit reinstecken. Und aber es hat sich völlig gelohnt, absolut. Okay. Wir haben es uns so aufgeteilt und sind total happy mit
dem. Okay, krass. Jetzt muss man es ja auch schon nochmal sagen, ihr habt dann nochmal einen kleinen Abstecher gemacht, nämlich zu A Rising Empire, kann man ja auch sagen,
ja,
als Label. Ihr seid dann doch nochmal, habt quasi das eigene Label sozusagen verlassen, seid zu einem Label wieder gegangen und seid aber macht's jetzt wieder alleine. Da würde mich dann natürlich schon mal interessieren, was hat euch quasi selber gefehlt, dass ihr diesen Schritt nochmal gemacht habt?
Eigentlich gar nichts. Das ist einfach aus dem einfachen Grund entstanden, weil der Chef von Arising Empire, sprich Arising Empire ist ein Sublabel von Nuclear Blast, genau, dieser größten Metal-Plattenfirma der Welt. Und die kommt 10 Kilometer entfernt von uns aus einem anderen Kaff, neben unserem. Und den Chef von Nuclear Blast, das ist ein Kumpel von mir.
Mhm.
Und aber noch nicht so lange, also seit 5 Jahren oder so. Und dann haben wir uns echt gut angefreundet und gut verstanden und sagten dann so, hey, wir kommen aus demselben Kaff quasi und machen eigentlich im selben Business-Zeugs. Lass uns doch mal das versuchen zusammenzumachen. Was soll denn schon passieren? Das können wir doch mal probieren. Und so war das bei uns auch. Wir hatten überhaupt kein Bedürfnis, von unserem eigenen Label wegzugehen. Mhm. Im Gegenteil, wir waren total happy damit und haben dann aber gesagt, hey, wenn es da schon ein großes Label gibt, natürlich auch mit riesen Strukturen, vor allem international, dann lass uns das doch probieren. Uns war weiterhin wichtig, dass wir alles in der eigenen Hand haben, dass wir Entscheidungsfreiheit, kreativ und so weiter haben. Und dann haben wir das eben probiert für ein Album. Und ja, und im Endeffekt muss man sagen, dass es einfach nicht so gepasst hat, wie man sich vielleicht gedacht hat. Beiderseitig, glaube ich. Mhm. Wir natürlich auf der einen Seite schwierig als Band, weil wir aus unserem eigenen Label rauskamen, wo wir gewohnt waren, wir können alles machen, was wir wollen und jeder tanzt nach unserer Pfeife. Mhm. Und dann natürlich mit einem Partner wieder zusammenzuarbeiten, wo man dann selbst wieder lernen muss. Erst da gibt es ja schon Leute, die sich dann auch auskennen in ihrem Bereich. Und dann ist einfach nicht alles so rund gelaufen und man hatte einfach nach dem Album gemerkt, das war ein Versuch auf jeden Fall wert, also ich würde es auch nochmal machen, weil man weiß immer erst im Nachhinein, ob es gepasst hat oder nicht. Es hätte auch bombig gut laufen können. Und es hat uns auf jeden Fall nicht geschadet, also es ist nicht so, dass es ein riesen Rückschritt war. Daher haben wir es probiert und haben gemerkt, dass es für uns am meisten Sinn macht, es selbst zu machen.
Mhm.
Und deswegen haben wir jetzt wieder das neue Album auf dem eigenen Label
rausgebracht. Okay. Aber damals bei Rising Empire habt ihr ja dann auch quasi euren Namen verkürzt von Itchy Poopskate zu Itchy.
Genau, das war aber auch unsere Idee. Das war dann eher so, dass Rising Empire dachten, oh, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen Stein, den ihr uns seinen Weg legt, weil wir haben den uns selbst den Weg gelegt, weil man weiß natürlich im Vorfeld nicht, wie reagieren die Leute auf sowas.
Ja.
Man macht sich dann natürlich viel zu viel Kopf und viel zu viel Sorgen. Im Endeffekt war es halt eine Meldung von uns und 2 Wochen waren ein bisschen halt Chaos auf der Seite und Aufruhr, sei es positiv, sei es negativ und dann war es auch gegessen.
Okay.
Aber genau, das hat jetzt nichts mit dem Label zu tun, das hatten wir seit 15 Jahren mit uns rumgetragen, diesen alten Namen, den wir nicht gut fanden, seit Tag 1.
Ja.
Und nach 15 Jahren haben wir uns dann endlich dazu durchgerungen, den zu ändern.
Was mich da ja am meisten noch interessieren würde, wäre diese Bedenken, die vielleicht dann auch, die man geschäftlich hatte oder so, businessseitig so, dass man sagt, wir wechseln unseren Namen und habt ihr dann nachher vielleicht auch so festgestellt, dass es an manchen Stellen Probleme gab, ich sag mal so Online-Profile, wir haben also wirklich so rein organisatorisch, dass man denkt so, boah, ey, das war aber irgendwie nicht so ganz ohne, oder war das echt alles so mega easy und...
Die Namensänderung.
Genau.
Ja, wie du es ansprichst, es war so, dass wir, hey, das lassen wir uns doch machen und dann denkt man so erstmal natürlich nur an uns, wie werden die Fans und werden die Leute checken, dass Itchy die Band ist, die früher Itchy Blues hieß, bla bla bla, und dann merkt man, ah, okay, wir müssen unsere Facebook-Domain ja ändern. Ah, Itchy gibt's schon, oder?
Genau.
Oder ist gar nicht so einfach, oder man muss irgendwas komplett löschen und wieder neu machen und die Follower wieder zusammensammeln. Also da gab's immens viele, viele Sachen, die da auf uns zukamen, mit denen man erstmal nicht gerechnet hat. Aber vielleicht auch gut, dass man das nicht wusste, weil sonst wäre das alles in den Entscheidungsprozess vielleicht eingeflossen, da hätte man es vielleicht am Ende nicht gemacht. Also wenn man, wenn man weiß, da sind so viele Sachen, die man bedenken muss, dann würde man vielleicht auch sagen, ja, dann lassen wir es vielleicht.
Mhm.
Und das ist alles gegangen, das geht ja immer alles irgendwie. Ja.
Ich meine, da war es natürlich auch sehr praktisch, dass ihr quasi alle eure Alben, also den Backkatalog schon selber hattet, zurückgekauft, weil den habt ihr dann quasi ein bisschen eher ja auch schon, aber dann auch wirklich als Itchy jetzt veröffentlicht.
Ja, wir haben tatsächlich die Cover in der Form geändert, dass wir das Pupskin mit Gaffer durch übergelegt haben. bei Spotify oder so sieht man das, ist immer das Pupskin überschrieben, überklebt. Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein.
Habt ihr danach eigentlich mehr Merch verkauft? Einmalig?
Ja, wir haben irgendwann mal alle alten Sachen noch immer abverkauft.
Nee, das meine ich auch gar nicht, sondern eher so, dass alle sagen, ja gut, jetzt brauche ich ja das neue, den neuen Namen.
Ach so, ja, das schon. Aber unsere allerbeste Merch-Aktion war ein paar Jahre davor, da hatten wir, kleine Anekdote, hatten wir überlegt, hey, lass uns doch ein T-Shirt machen, wo drauf steht, best band shirt ever.
Ja.
Nee, warte, andersrum. Wir hatten einen Jutebeutel rausgebracht, wo drauf steht, best Jutebeutel ever.
Ja.
Und der hat super gut funktioniert. Und dann dachten wir, hey, lass uns doch auch ein T-Shirt machen, wenn es schon so gut funktioniert, dann haben wir noch einen Bestseller. Und dann habe ich uns dem damals englischen T-Shirt-Produzenten halt die Grafiken geschickt und dem so erklärt, was wir wollen. Ja. Und dann habe ich hunderte von Shirts bestellt, wo dann best band shirt ever draufstehen sollte. Und dann kommen 3-4 Kartons an, ich mache sie auf, halte sie hoch, denk so, oh, schöner Schnitt, super Druck, klar, und merk, auf allen T-Shirts steht best Jutebeutel ever drauf. Und mir ist wirklich, ich dachte, ich kann, das kann ja nicht sein. Ich habe angefangen zu zittern, dachte, oh Gott, dachte natürlich gleich an die Kohle, die wir weggeworfen haben. Also es war richtig eine typische Itchy-Aktion. Und dann dachten wir, okay, fuck, was machen wir jetzt damit? Sollen wir eine Kleidersammlung oder vernichten, verbrennen, feierlich? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Aufruf, stehen zu unserer Dummheit und machen ein Idioten-Special. Alle diese Shirts gibt's für irgendwie, ich glaube, 6,66 €. Und die waren dann innerhalb von einer Stunde oder so alle ausverkauft. Ich glaube, 400 oder so.
Boah, Wahnsinn.
Ja, so viele Shirts haben wir in so kurzer Zeit nie wieder und niemals davor verkauft. Aber es war so absolut typisch für uns.
Krass. Krasse Sache. Mit diesem Album singt ihr jetzt auch auf Deutsch.
Richtig.
Ich denke, da werdet ihr inhaltlich sehr viel auch in anderen Interviews drüber gesprochen haben. ihr wart vorher durchaus ja auch international unterwegs, weil ihr habt Englisch gesungen. War das jetzt auch nochmal, war das auch so aus wirtschaftlicher Sicht jetzt auch nochmal so eine Entscheidung, Fokussierung, Heimatmarkt und wir lassen das Internationale jetzt so ein bisschen außen vor? Oder merkt ihr auch, dass quasi Fans von außerhalb, die das gar nicht verstehen, trotzdem Fan bleiben und dranbleiben?
Diese Sachen sind gar nicht eingeflossen, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben uns da nicht an Markt oder an auch Verkäufe oder so orientiert oder an Möglichkeiten, sondern es war einfach mal wieder so eine Entscheidung, hey, auf was haben wir eigentlich Lust? Lass uns das mal ausprobieren, was passiert, wenn wir einen deutschen Song machen. Lass uns mal einen deutschen Song machen. Ja. So hat es angefangen. Und dann haben wir uns auch gleich gesagt, wenn es sich komisch anfühlt, wenn es sich nicht authentisch oder echt, wenn wir uns dabei nicht wohlfühlen, dann machen wir Englisch. Ganz normal. Mhm. Wir haben auch keinen Grund gehabt, das zu ändern. Aber einfach so wie viele Sachen in unserer Karriere, dass wir gesagt haben, probieren wir es doch mal aus. Mhm. Und dann hat es tatsächlich gut geklappt. Wir sind gut reingekommen, haben irgendwie kreativen Flow gehabt.
Ja.
Dann gleich echt immens viele Songs in ein paar Wochen, Monaten geschrieben. Deswegen sind wir da dabei geblieben und haben das so gemacht. Und erst dann denken wir natürlich drüber nach, jetzt haben wir uns im Ausland ein paar Sachen aufgebaut. Mhm. Das ist natürlich dann eine Frage, wie reagieren die Leute, wenn wir sagen, ein paar deutsche Songs in der Ukraine oder in Tschechien singen, das wird sich jetzt dann zeigen.
Okay, aber ihr spielt auch die englischen Spiele noch weiterhin?
Ja, klar. Okay. Wir werden unsere, also klar, wir haben 7 Alben rausgebracht mit englischen Songs und auf der neuen Tour wird es halt 5, 6, 7 neue geben und der Rest wird unser Backkatalog sein.
Wenn man jetzt so guckt, viele Bands haben ja wirklich auch Angst vor Veränderungen, würde ich mal behaupten, oder generell. Ihr habt nicht nur euren Namen geändert, wobei Änderung ist ja jetzt so ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen, ist eher eine Verkürzung.
Angepasst,
genau. Ihr habt von Englisch auf Deutsch geschwenkt. Krasse Veränderungen, wovor sich vielleicht viele dann auch sogar scheuen. Jetzt im Rückblick, sind das nicht vielleicht auch einfach so gute Aktionen, um sich einfach nochmal so, ja, so das als so ein Refresh nochmal so Aufmerksamkeit zu verschaffen, wovor viele vielleicht Angst haben, aber wo ihr dann nachher sagen könnt, ey, solange die Qualität stimmt und man selber bleibt, ist das doch alles cool und das bringt die Sache einfach nur voran.
Absolut, kann ich sofort unterschreiben und zwar in erster Linie für uns selbst. Also wir denken da tatsächlich nicht dran, könnte das jetzt vielleicht mehr Verkäufe oder mehr Leute auf die Shows bringen, wenn wir jetzt Deutsch singen, weil das weiß man eh nie. Mhm. Vielleicht brechen auch die Hälfte der Leute weg, weil sie uns nicht mehr gut finden, weil sie uns auf Englisch gut fanden und jetzt nicht mehr. Sondern wir fordern uns dadurch selbst heraus und wir bleiben das selbst frisch dadurch. Weil natürlich nach 19 Jahren, nach 7 englischen Alben, da hat man seine gewissen Strukturen, seine eingefahrenen Wege. Manche sind gut, manche sind vielleicht nicht so gut. Und weil wir auch wissen, dass wir das noch sehr lange machen wollen, wenn möglich, bringt einem das selbst so frischen Wind einfach rein in das Leben, in die Kreativität. Und ich glaube, das ist wichtig für eine Band, sich immer wieder auch selbst in Frage zu stellen oder immer wieder selbst sich neue Herausforderungen aufzulegen, einfach um wach zu bleiben und frisch zu bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das war ein total intensives Jahr für uns letztes Jahr, weil das eine immense Erneuerung ist. Klar. So wie, man denkt da gar nicht dran. Also man denkt, ja, probieren wir mal deutsche Songs zu schreiben und dann macht man das. Ja, hat ganz gut funktioniert. Machen wir den nächsten. Dann hat man welche und dann merkt man aber, okay, da gehört schon echt viel dazu, auch einen guten deutschen Text zu schreiben.
Ja,
Man merkt natürlich, das ist alles viel transparenter. Man hört die eigene Musik plötzlich ganz neu.
Mhm.
Also, Bandkollege bringt einen Song an, dann höre ich nur auf den Text.
Mhm.
Und nach zwei Durchgängen frage ich, was spielst du eigentlich?
Ja.
Und früher war es ja genau andersrum. Ja, okay. Da hat man halt auf den Song gehört und irgendwann, um was handelt der Text nochmal? Okay, alles klar.
Mhm.
Und das ist wirklich total interessant und krass gewesen. Und man hinterfragt sich viel mehr, weil man weiß, es wird natürlich hier zu 100% sofort verstanden, ein Text. Deswegen wird auch darauf geachtet, ob die das können, ob die es nicht können, vor allem als Band, die 19 Jahre schon da ist. Und ja, so, wir haben noch nie so viel an Songs und an Texten gearbeitet wie dieses Mal, weil wir wussten, wir müssen halt auch abliefern.
Ja.
Man hat nicht mehr so Trial-and-Error-Phasen wie eine junge Band, die kann dann auch beim zweiten, dritten Album mal ihre Stimme finden.
Ja.
Wir haben die Phase hinter uns, wir müssen abliefern.
Ja, krass.
Genau.
Was ich bei euch immer sehr bewundernswert finde, ist, dass ihr ja auf eigentlich allen Social-Media-Kanälen, also allen Promo-Kanälen, die ihr bedient, extrem gut aufgestellt seid, viel macht, sehr kreativ seid. Ihr seid sogar eine der wenigen Bands, die Twitter gut machen.
Ja, gut.
Also die überhaupt Twitter machen, also deutschen Bands, muss man ja sagen. Was ist für euch eigentlich so der wichtigste Kanal?
Boah, das ist schwierig. Aktuell hat man den Eindruck, dass es Instagram und zwar da die Story ist.
Ja.
Aber da versuche ich dann auch immer den Leuten zu sagen oder unserem Team so innerhalb zu sagen, das ist auch nur ein Kanal.
Ja.
Und Stories sehen zwar, man denkt immer sofort, es sehen halt instantly, sehen quasi alle die Stories so, aber das ist auch nur ein Teil von vielen. Mhm. Und auf Facebook, auch wenn es abnimmt, sehen es immer eigentlich noch mehr Leute und die normalen Instagram-Posts sehen mehr Leute. Ich glaube einfach, so die Mischung macht's. Man muss versuchen, die Leute zu bedienen, manche halten sich nur auf Facebook auf, manche halten sich nur auf Instagram auf, manche halten sich gar nicht in Social Medien auf. Die muss man dann eben über Magazine, über Werbeanzeigen oder Plakate oder so erreichen. Das ist einfach so eine Mischkalkulation auch, und immer auch eine Frage wieder aufs Neue. Also ich spreche auch viel mit anderen Bands, gerade in Donuts oder Matzen und so weiter, Freunde von uns. Bringt eine Radiopromo was? Bringt das Geld in Fernsehpromo? Weil das ist echt ordentlich Kohle, die man da reinsteckt.
Gute Frage,
muss. Und man hat auch nie die Antwort. Man muss immer nach dem Gefühl gehen, weil ich glaube fest dran, dass es gut ist, wenn man immer wieder über eine Band stolpern kann. Und genau, das ist so die Philosophie, nach der wir bisher so arbeiten. Aber ob die jetzt richtig ist oder falsch, ich sag mal, ich könnte auch alles komplett auf Facebook stecken, dann erreichen wir halt die Leute, auch alle, aber halt die anderen nicht. Die fahren dann hin, was jetzt im Endeffekt besser ist oder schlechter, keine Ahnung.
Jetzt, du hast ja schon gesagt, ihr seid seit 19 Jahren dabei, das ist ja quasi die Vor-Social-Media-Zeit.
Ja.
So alt seid ihr schon.
MySpace hat dann irgendwann angefangen.
Genau, aber es ist jetzt schon so, auch da muss ich nochmal Lob aussprechen, Hut ziehen, dafür, dass ihr so aus dieser Phase kommt. Es gibt ja viele Bands, die sagen, boah, ey, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, interessiert mich nicht, mein nicht, will ich nicht, Facebook, ja, ist okay, so ein bisschen werberisch, aber okay. Dafür, wie gesagt, macht ihr das ja wirklich super. Dann wäre dann halt auch eh so die Frage, hilft euch das eigentlich, dass ihr quasi eine andere Zeit schon vorher kennt, weil ihr dann mehr auch hinterfragt und mehr so guckt, wie die Sachen funktionieren? Oder ist das wirklich alles, das schüttelt ihr euch so aus dem Ärmel überall und das das passiert einfach alles so. Weil es ist schon auch Arbeit.
Es ist Arbeit, auf jeden Fall. Also ich glaube, schüttel aus dem Ärmel schütteln macht vielleicht deshalb einen Eindruck, weil wir da auch so sind, wie wir einfach sind. Also wir versuchen uns nicht zu verstellen und das ist unser Mantra. Wir können uns gar nicht verstellen, weil das wären wir viel zu faul für. Ich will nicht auf der Bühne so tun, als wäre ich irgendjemand anders oder auf Fotos oder so. Ich bin halt so, wie ich bin. Ja. Und so sind wir alle drauf. Und man muss schon sagen, dass wir uns schon auch dazu zwingen müssen, weil wir sind aus der Vor-Social-Media-Zeit, was ich persönlich im Leben super finde, dass wir noch eine Generation sind, die beides mitgemacht hat, auch vor Internet noch. Das ist ganz wichtig, finde ich. Aber man muss sich schon dazu zwingen, teilweise Sachen zu machen, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Also ich persönlich habe kein Instagram-Profil, weil ich, ich sag mal noch, oder vielleicht bleibt es auch so, aber ich habe keinen Bock, alles in meinem Leben online zu stellen. Und da muss ich mich dann schon dazu zwingen, alles oder mit der Band vieles online zu stellen. Hey, wir sollten mal wieder eine Story machen oder wir sollten mal so, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Die Kids heutzutage, die wachsen damit auf, die haben ihr Handy ständig da und machen irgendwas. Bei uns ist es schon auch Arbeit. Und auf der anderen Seite, es gibt einige Sachen, wo wir sagen, hey, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Also so Snapchat oder so, kenne ich mich 0,0 aus, haben wir auch einfach ausgelassen. Ja. War, glaube ich, eine gute Entscheidung im Nachhinein, aber da sind auch viele Bands dann aufgesprungen gleich. Man muss sich bei allem immer hinterherlaufen oder auch das ganze Streaming war auch ein Lernprozess. Aber man muss trotzdem auch offen bleiben, weil es bringt nichts, so in seinen alten Strukturen festzuhängen und dann erreicht man aber keine Leute mehr. Also man muss mit der Zeit gehen, aber man muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen.
Okay. Newsletter macht ihr nicht, oder?
Doch.
Macht ihr auch.
Newsletter, wir haben auch ein Street-Team-Newsletter, also natürlich merkt man auch da melden sich mehr ab, als sich anmelden, aber weil das einfach auch nicht mehr in der Zeit, also ein 15-Jähriger weiß nicht mehr, was ein Newsletter ist.
Ja, geht außer, so, darüber streiten wir uns ja, oder gibt es eigentlich schon klare Meinungen in der Marketingwelt, ne? Also, dass das eigentlich nach wie vor ein total wichtiges Tool ist.
Ja, okay.
So, weil auch, ich meine, wer einmal bei Zalando oder so bestellt hat, der weiß, was das bedeutet, wenn man da einmal drin steckt. So.
Genau, aber da sind noch alle von genervt.
Das funktioniert.
Ja. Hm. Also, aber auch da, wir machen's. Wir machen's, weil wir wissen, das sind Leute, die das lesen. Und die bedienen wir auch.
Ja, gerade wenn.
Und das sind auch alte Fans, die schon lange dabei sind und das möchte man ja auch pflegen.
Ja, gerade wenn du sagst, eure Stärke, ihr habt früher immer Konzertberichte geschrieben, Buch geschrieben.
Ja, genau. Also, ne, das ist dann ja schon da und die muss man auch pflegen oder die wollen wir auch pflegen. Ja. Weil uns sind, so blöd sich's anhört, aber die Fans halt auch wichtig und wir antworten oft auf Nachrichten und wir wollen in Kontakt bleiben, weil wir sind eigentlich auch, wir sind eine von denen.
Ja.
Ich sehe mich jetzt nicht als jemand anderes an, als die Leute, die auf unsere Shows kommen, sondern ich stehe halt auf der Bühne und die stehen davor und danach stehen wir alle auf einer Ebene und quatschen.
Social Media bietet ja gleichzeitig auch immer noch diese Möglichkeit, abseits von quasi anderen Medien, wie zum Beispiel Print, Radio, die bietet ja trotzdem noch das Bild, die Möglichkeit, ein eigenes Bild zu formen, auch von einem, ne, so ein Image. So, achtet ihr dann auf solche Dinge oder gibt's da auch so Dinge, wo ihr sagt, boah, ey, das können wir aber jetzt nicht machen, das passt gar nicht zu uns?
Ja, also wir hinterfragen uns ganz oft, wahrscheinlich zu oft.
Okay.
Kann man das machen oder kann man da spielen oder kann man das machen? Was auf der einen Seite total wichtig ist, dass man natürlich auch so eine Linie vertritt und die nicht überschreitet. Auf der anderen Seite machen wir sich vielleicht auch mal zu viel im Kopf, aber wir sind halt drei unterschiedliche Leute, die in einer Band sind, die alle dasselbe Entscheidungsrecht haben. Da prallen Meinungen aufeinander ständig und da muss man halt abwägen, was kann man machen, was nicht. Manchmal hat man bestimmt das Problem, dass man Sachen tot diskutiert. Es wäre besser, wenn man einfach die macht, aber so erspart man sich auch Fehltritte, die andere Bands vielleicht haben mal hin und wieder und das gibt's bei uns eigentlich Gott sei Dank nicht. Jetzt habe ich den Anfang deiner Frage quasi vergessen. Das war bezogen auf Social Media.
Ja, ob ihr quasi dadurch auch sehr genau wisst, wie ihr euer Bild formt.
Ne? Ja, also natürlich, wenn wir jetzt merken, hey, jetzt haben wir 5 lustige Posts gemacht, jetzt können wir wieder was mit Inhalt füllen. Mhm. So macht man sich natürlich Gedanken ganz normal. Okay.
Ich habe mich ja auch in Vorbereitung des Gesprächs gefragt, das klingt ja alles sehr souverän, sehr durchdacht, auch was ihr macht. Das ist ja durchaus schon eine gewisse Größenordnung erreicht, aber mit auch eine Band so, wo das jetzt alles so locker flockig klingt, ist es ja nicht, aber eine Band in eurer Größenordnung, was sind so die, und auch in dieser Unabhängigkeit, womit habt ihr eigentlich am meisten zu kämpfen? Was sind die größten Probleme? Ist das eher zum Beispiel kreativer Natur oder ist das wirtschaftlicher Faktor? immer genug Kapital zu haben? Oder was sind so die größten Probleme, die man wirklich als Band in der Größenordnung hat?
Also man, ich glaube, es ist immer ein ewiger Kampf. Wir waren noch nie der heiße Scheiß. Also klar, man schaut dann hier Bands, die junge Bands, die aufkommen, die alle abfeiern und verkaufen alles aus. Dann denkt man so, okay, krass, wäre auch mal schön, aber wir sind einfach Mitte, Ende 30. Wir werden nicht mehr der heiße Scheiß, mir egal, was wir machen, aber wir kämpfen durch und wir sind schon lange dabei. Länger als die allermeisten. Und Probleme tatsächlich, also es ist wie im normalen Leben auch, man hat einfach Sachen, die man meistern muss. Manche Sachen laufen total einfach, manche nicht. Ich glaube, das Problem bei uns ist, dass wir eher so unterschiedliche Typen sind, dass es oftmals ein Problem ist, gerade musikalisch da einen eigenen Weg zu finden.
Okay.
Oder einen Weg zu finden, der stimmig ist und in einem Guss, das war auch bei dem Album jetzt, auf jeden Fall eine Herausforderung, dass wir auch auf Deutsch gewechselt haben, haben sich so viele Türen und Ventile geöffnet. Und songwriterisch ist es in so viele Richtungen gegangen. Da bin auch absolut ich der Hauptverantwortliche, dass es oftmals schwierig werden kann, weil ich schreibe halt einen Song, so wie ich Musik höre. Wenn ich einen Song höre, der mir gefällt, dann ist es mir im ersten Moment total egal, ob das ein Hip-Hop-Song ist oder eine Pop-Schnulze oder ein krasser Metal-Song. Wenn er mir gefällt, ist es ein geiler Song. Nur so schreibe ich auch Songs. Ja. Und wenn da ein Song mal dabei ist, wo keine E-Gitarre drauf ist, dann ist es mir egal, solange der Song geil ist. Ja. Und durch die deutsche Sprache öffnet sich noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Türen und man ist noch mehr in jede Richtung unterwegs. Und da gab es schon beim Album jetzt einige Situationen, wo ich einen Song angebracht habe und meine Jungs sagen, ja, das ist echt ein guter Song, aber warum zeigst du uns den? Das hat doch nichts mit unserer Band zu tun. Nicht so, hey, wieso? Das ist so ein geiler Song. Der klingt doch geil. Das okay. Und ja, aber Mann, wir sind eine Rockband eigentlich. Und da geht's schon echt, vor allem bei diesem Album gab es schon echt heftige Diskussionen, weil keiner auch so wirklich sagen kann, in welche Richtung er möchte. Der eine möchte vielleicht in die mehr, der andere in die. Ich möchte in alle. Das geht natürlich auch nicht.
Ja.
Aber ich persönlich bin so einer der Bands gut finde, die komplett sich austoben kreativ. Mhm. Also bei mir muss ein Album von einer Band nicht nach einer Musikrichtung klingen, sondern ich liebe so Bands.
Ja.
Natürlich verstehe ich auch, dass das andere Leute komplett anders sehen. Und ich sehe es auch, dass eine Band ein Profil haben muss, wenn man weiß, hey, hier die Toten Hosen, ob man sie gut findet oder nicht, die stehen für sowas, die klingen so.
Ja.
Ja. Oder die Beatsteaks klingen so oder Bilderbuch klingt so. Und das ist schon wichtig, dass eine Band so ein Profil hat und das war bei uns oder ist bei uns, glaube ich, etwas schwieriger, weil wir eben so vielschichtig Songs schreiben. Und durch das Deutsche ist es eben noch vielschichtiger geworden, aber mich freut es total, die Reaktion aktuell, auch gerade bei Reviews oder wenn das so erwähnt wird, wie vielschichtig das Album ist, wie kreativ und das ist eben was Besonderes ist und was Gutes Besonderes. Dadurch haben sich die ganzen Diskussionen auf jeden Fall gelohnt.
Cool. Aber so aus Business-Sicht nochmal betrachtet, wenn ich jetzt mit kleinen Bands spreche, die sagen, wir haben immer Probleme, wir kriegen nicht genug Shows, wir haben Probleme, wir würden gerne mehr Support spielen. Wie ist denn das bei euch in der Größenordnung?
Also, Probleme hat jeder immer.
Also ja, aber was
immer,
ist so
man,
das?
Man will immer bessere Festivals spielen, größere Festivals. Wenn man dann mal auf einem großen ist, möchte man bessere Slots haben. Das ist doch immer so. Und natürlich könnte die Gage gerne noch ein bisschen höher sein. Und also das ist was völlig Normales. Das hat jede Band. Das heißt klein, sehr groß, ist ganz egal. Man will natürlich immer noch mehr, aber man muss sich auch ganz oft zurücknehmen und das machen wir auch und sagen, hey, guck mal, wo wir sind. Weißt du, wir sind seit 19 Jahren eine Band, wir haben noch nie was arbeiten müssen in unserem Leben, so gefühlt. Wirklich. Für uns ist es keine Arbeit. Wir haben stressige Phasen und Phasen, wo extrem viel zu tun ist, aber wir machen halt eine Band. Wir sind eine Band. Das ist keine Arbeit für uns. Und was für ein Privileg ist das? Das hört sich so geschwollen immer an, aber wir leben unseren Traum seit Anfang an und quasi, es ist unser Job, über so Sachen zu diskutieren. Und das kann doch schöner eigentlich nicht sein. Und da muss man sich einfach oftmals wieder hier auf den Boden holen und sagen, hey, bleib mal locker, genießen wir, dass wir so eine tolle Situation haben. Das ist ein Privileg, absolut.
Ja, cool. Schon fast ein gutes Schlusswort. Eine Frage noch, gibt es eigentlich Ambitionen, vielleicht mit dem eigenen Label doch nochmal mehr zu machen, vielleicht auch andere Bands zu veröffentlichen oder haben das weiter auszubauen?
Haben wir immer mal drüber nachgedacht, aber es ist ja total dumm, in der heutigen Zeit eine Plattenfirma aufzumachen.
Oder zu betreiben.
Ja, genau. Also wer sowas macht, ist ja richtig dumm. Nee, tatsächlich, zum einen haben wir haben es ein paar Mal, waren wir so kurz davor, wir haben noch nie so was gefunden, wo wir auch alle gut finden, wo wir denken, hey, das macht so richtig Sinn für uns jetzt. Und auch da sind wir so, dass wir eher unsere komplette Aufmerksamkeit und Energie in unsere Band stecken. Ja. Aber auch da würde ich niemals nie sagen, die Türen sind auf jeden Fall offen.
Da. Okay, cool. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich auch, danke. Das war sehr interessant.
Wünsche dir noch oder euch noch eine gute Zeit jetzt auf euer Release.
Ja, und ich möchte mich entschuldigen, dass ich ins Mikro geschnieft habe. Ich bin ein bisschen erkältet.
Das schneiden wir alles raus.
Da kannst du mich weniger nasal drehen.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Mach's gut.
Ja, ciao. Mach's gut. Ciao, danke.
Herzlichen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Das war der Podcast mit Sebastian Sibi Hafner, der mit seiner Band Itchy gerade ein neues Album veröffentlicht hat. Nächste Woche geht's weiter mit David Strempel. Da kommt das Interview mit dem Geschäftsführer von Cortex Records aus Berlin, der viel über Hardcore und Punk erzählen kann. Eine echte Institution, ein Plattenladen und Mailorder aus Berlin. Darüber hinaus treffe ich mich demnächst noch mit einem ganz spannenden Gast, sowie vielen anderen Gästen, aber der ist besonders, der kommt hier aus der Gegend, aus der Nähe von Osnabrück. Thorsten Pistol alias Pistole vereint Food und Hardcore miteinander. Wie sich das anhört, beziehungsweise was er dazu zu sagen hat, das werde ich mir mal anhören und ihn dazu treffen. Also ihr seht, es gibt weiter viele spannende neue Gäste und im wahrsten Sinne des Wortes möchte ich auch sehr gerne über den Tellerrand hinausgucken. Wenn ihr Feedback und vor allen Dingen auch Gästewünsche oder Anregungen habt, dann schickt mir gerne eine Nachricht auf allen unseren Kanälen. Bis dahin, macht's gut, ciao.